Darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr zu unserer ersten Runde im Sommer gekommen seid. Ich habe diesmal herausgesucht eine Gruppe von Lehrreden. Und zwar gibt es eine Sammlung, die heißt Samyutta Nikaya. Da geht es um Lehrreden, die jeweils um ein bestimmtes Thema sich gruppieren. Und eine dieser Sammlungen heißt die Gruppe von dem, was unbekannten Anfangs ist. Und damit ist das Thema der Anfanglosigkeit heute im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Und diese Lehrreden haben den Vorteil, wie ich empfinde, dass sie mit sehr eindrucksvollen Gleichnissen gespickt ist, die uns die Thematik von daher nahe bringen. Der Hintergrund der Fragestellung ist die, dass ich selbst mal testen will, mich und uns sozusagen, wie denn unser geistiger Horizont aussieht, in welchen Zeiträumen oder geistigen Räumen wir überhaupt denken und wo wir zu Hause sind. Ich sage gleich schon, der ist sehr, sehr, sehr eng. Und ich will darstellen, wie der Buddha zeigt, wie weit diese geistigen Räume sein können. Und zwar bitte ich, in zwei Richtungen mal aufmerksam zu sein. Einmal natürlich, was das Verständnis angeht, also die inhaltliche Botschaft, die uns der Buddha vermitteln will. Zum anderen aber auch mal den Versuch zu machen, so innerlich, emotional dem mal nachzugehen, mal mitzuempfinden, um was es da geht. Denn das ist ja nicht nur eine intellektuelle Angelegenheit, sondern es ist immer auch eine Frage der Wahrnehmung der Realität oder unser Empfinden für die Realität. Und ich sagte ja schon, dass diese Sammlung sehr viele Gleichnisse beinhaltet. Und ich will gleich mit dem ersten anfangen, das die zentrale Thematik schon berührt. Hintergrund ist, dass der Buddha zu seinen Mönchen spricht, die sozusagen belehren will. Und zunächst mal folgenden Satz sagt: Unbekannten Anfangs, ihr Mönche, ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens, in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Ich lese den Satz nochmal vor, weil er sozusagen der Einstieg ist und die generelle Richtung des Abends vorzeigt. Also der Erhabene sprach also: Unbekannten Anfangs, ihr Mönche, ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens und in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Was heißt das? Also, wenn man diesen Satz mal analysiert, stellt man schnell fest, dass da zwei grundlegende Aussagen über unser Dasein getroffen sind. Einmal spricht der Buddha von dem Umlauf der Geburten. In Pali heißt es Samsara. Und das heißt wörtlich übersetzt laufen, und zwar immer wieder laufen, immer, immer weiterlaufen, sozusagen im Kreis unterwegs sein. Und das bedeutet für uns, dass es so etwas gibt wie eine vorgeburtliche Existenz von uns. Und weiterlaufen bedeutet genauso, dass es so etwas wie eine Fortexistenz nach dem Tod gibt. Und ihr habt an den Formulierungen schon gehört, dass sich das in Zeiträumen abspielt, in unendlichen Wiederholungen, die unser Geist vielleicht gar nicht so sehr fassen kann. Und warum ist das so? Das ist nur am Anfang erwähnt, weil der Mensch, sagt der Erwachte, hier in Unwissen lebt, gar nicht so klug ist, wie er glaubt, und vor allen Dingen in dem Gefängnis von Verlangen, in dem Gefängnis von Durst und Begehren steckt. Also auf der einen Seite ahnungslos, was unsere Existenz, was das Leben angeht, und hängt andererseits an diesem Umlauf. Und der zweite Schwerpunkt, die zweite Erkenntnis, die hier angesprochen ist, dass dieser Umlauf, dieser Kreislauf der Geburten anfanglos ist. Das ist der Akzent bei diesen Lehrreden. Nicht nur, dass wir in der Existenz weiter wandern, eine lange, lange Geschichte hinter uns haben, sondern eine anfanglose Geschichte. Und da wird es schwierig, weil wir gewohnt sind, immer in Anfängen zu denken. Nicht? Also dieser Abend, dieser Vortrag hat angefangen. Der Tag hat angefangen. Unsere Berufstätigkeit vielleicht hat irgendwann angefangen. Ja, unser Leben hat angefangen. Wir haben ein Dokument, da steht es drin, wann das angefangen hat. Und aus dieser relativen Wahrnehmung fragt unser Geist, wann hat denn das Ganze angefangen? Und da fängt es an, verrückt zu werden. Warum? Aus dieser Erfahrung des relativen Beginns von Dingen fragen wir uns jetzt nach dem absoluten Anfang, nach dem allerersten Anfang. So, und das ist in unserer Kultur meistens bezogen auf die Frage, wann hat die Welt angefangen? Weil bei uns sagen wir dann, vor 50 Jahren, vor 40, vor 30, vor 70, da ist es eher klar scheinbar. Also fragen wir nach dem großen Ganzen, fragen wir nach der Welt, wann hat es angefangen? Und da gibt es, wie ihr wisst, mehrere unterschiedliche Antworten. Eine Antwort gibt die Astrophysik heutzutage, also die gucken, wie ist das mit dem Kosmos? Und die sagen, wir können das ausrechnen, wann das Ganze losging. Und eine der schönen Zahlen ist, vor 4,54 Milliarden Jahren, da ging's los. Und dann kommen aber die Christen und sagen, nee, also langsam mal, so ging das gar nicht los. Der liebe Gott hat es in Gang gesetzt. Der ist nämlich der Schöpfer der Welt. Wobei die Christen meistens so klug sind, nicht dazu zu sagen, wann. Da sind sie eher bedeckt, da halten sie sich zurück. Außer vielleicht den amerikanischen Kreationisten, die das auch besser wissen. Die sagen, haben wir erforscht, vor 6000 Jahren ging das los. Also ihr seht schon, dass die menschlichen Antworten auf diese Fragestellung recht unterschiedlich sind. Und jetzt kommt der Buddha daher und sagt, Leute, vergesst das. Es gibt keinen erkennbaren Anfang. Ein Anfang ist nicht erkennbar. Und wenn ihr genau zugehört habt, dann habt ihr mitgekriegt, dass der Buddha nicht in erster Linie von der Welt sprach, in dem Zusammenhang, sondern er hat von den Wesen gesprochen, sozusagen von uns gesprochen, und hat dazu gesagt, auch unsere Existenz ist ohne Anfang. Nicht? Also auch unsere Lebensgeschichte ist irgendwo so, dass man nicht sagen kann, dann und dann ging's los. Und wie verrückt das bei uns ist, das merken wir spätestens daran, wenn uns jemand fragt, wie alt bist denn du? Und dann haben wir sofort die Antwort, wie alt wir sind. Und wenn das keine Blindheit ist, nicht, aber das werde ich näher erklären, wenn das keine Blindheit ist, dann ist uns das, da ist uns an dem Punkt nicht zu helfen. Aber ihr seht schon, dass der Buddha in anderen Dimensionen Existenz angeht und in seinen Belehrungen versucht, uns eben diese tieferen, weiteren Dimensionen nahezubringen. Und jetzt müssen wir der Frage nachgehen, warum kann man denn sowas behaupten wie Anfanglosigkeit? Nicht? Unsere Erfahrung scheint doch dem zu widersprechen. Und da ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was wir Zeit nennen, das ist ja die Dimension, in der wir uns gerade bewegen, dass Zeit gar keine objektive, schon gar keine physikalische Größe ist, die so einfach dahin fließt, sondern dass Zeitempfinden etwas zu tun hat mit der Art und Weise, wie wir erleben. Also Zeit ist eine Kategorie unseres Erlebens und keine objektiv irgendwie feststellbar und machbare Größe. Man könnte sagen, dass Zeit die Vielfalt des Lebens uns nacheinander präsentiert, während Raum, das ist die zweite Kategorie, in der wir üblicherweise zu Hause sind, uns die Vielfalt nebeneinander präsentiert. Und das Ganze, Raum und Zeit, ist, wie gesagt, nur eine Form des Erlebens. Und was ist das, was hinter diesem Erleben steht? Da müssen wir uns dran erinnern, was der Buddha dazu sagt. Und seine Antwort lautet, es gibt nur diesen tiefen Zusammenhang zwischen Wirken und Erleben. Was wir heute tun, der Buddha nennt es Karma, ja, das schöpferische Tun, die Aktivität, wird künftig als Erleben auf uns zukommen. Also das ist der innere Zusammenhang. Zeitliche Abläufe sind immer auch Abläufe von Bedingungen. Und da wird uns klar, warum der Buddha davon spricht, dass unsere Existenz anfanglos ist. Denn wenn alle Erscheinungen unseres Lebens bedingt sind, wenn sie aufgrund bestimmter Ursachen nur zustande kommen, kann es doch gar keinen ersten Anfang geben. Warum? Weil eine erste Ursache ja auch wiederum eine Ursache braucht. Eine erste, scheinbar erste Bedingung fällt doch auch nicht vom Himmel. Sie braucht auch wiederum eine Vorbedingung. Und wenn man mal in diesem, ich nenne das mal System des Bedingten ist, dann kann es gar keinen Anfang geben. So, jetzt werden die Christen sagen, nee, aber das ist doch so, dass der liebe Gott den Anfang gesetzt hat. Der hat dich geschaffen. Und dich und dich und dich und diese Welt und die Bäume, er hat es geschaffen. Und wenn man dann fragt, ja, entschuldigen mal, Gott ist dann die Bedingung, ja, für Welt, er ist der Schöpfer der Welt. Wo kommt denn Gott her? Das ist eine spannende Frage. Dann ist erstmal so ein Zuck, ja, hoppla. Und dann wird oft gesagt, ja, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott war dann immer da. Ohne Anfang, kann man da sagen. Und da ist man fast schon wieder, ja, ist man fast schon wieder beim buddhistischen Ansatz. Im Kern gibt es keinen ersten Anfang. Es gibt immer nur Fortsetzung von dem, was schon ist, und Vorbedingung von dem, was im Moment erscheint. Und da gibt der Buddha jetzt ein Gleichnis, weil das, was ich eben vorgetragen habe, klingt sehr abstrakt, war auch abstrakt. Und um genau das jetzt uns vom Gefühl, vom Verständnis auch näher zu bringen, gibt der Buddha eine ganze Reihe von Gleichnissen, damit uns das ein bisschen bildhaft wird, was ich jetzt in diesen Begriffen nur dargestellt habe. Er sagt, stellt euch die Situation wie folgt vor. Das ist nämlich gerade so, wenn da ein Mann hier in Indien Gras und Holz und Zweige und Blätterabschnitte, sie zusammenhäufte, lauter viereckige Stöße daraus bildete, sie hinlegte und dazu spräche, das ist meine Mutter, das ist diese meiner Mutter Mutter und das ist diese meiner Mutter Mutter Mutter. Aber das Gras und Holz und die Zweige würden aufgebraucht hier in Indien und gingen zu Ende, ohne dass man an die erste Mutter käme. Also was ist damit gemeint? Stellt euch nochmal Indien vor, es ist ein relativ großer Kontinent, ungefähr von hier Tibethaus bis zur Nordspitze von Marokko, das ist alles Indien. Ne? Indien hat sehr viel Vegetation, tropisches Land, subtropisches Land. Und da sagt der Wachter, jetzt stellt euch vor, alles, was es da an Pflanzen, an pflanzlichem Material gibt, die gesamte Summe, macht die in kleinen Häufchen, legt die nebeneinander. Und dann sagt er, das ist die Mutter, das ist die Oma, das ist die Großmutter, das ist die Groß. Ihr merkt, es wird einem schwindelig, wenn man versucht, jetzt an den Anfang zu kommen dieser ganzen Reihe. Und dann heißt es am Ende, ja, und das ganze Material hier ist verbraucht und ihr seid noch nicht bei der ersten Urmutter, die es ja ohnehin nicht gibt. Ja. Und warum das, fragt er dann am Ende? Eben unbekannten Anfangs ist dieser Umlauf der Geburten, nicht kennt man einen ersten Anfang bei den Wesen. Ich will nochmal versuchen, uns das ein bisschen inhaltlich nahe zu bringen, um was es hier geht. Es war eben nochmal eine Bekräftigung dieser Anfanglosigkeit. Und ich will jetzt mal deutlich machen, in welchem Widerspruch unser normales Empfinden, unsere normale Zeitvorstellung zu dem ist, was der Buddha sozusagen erfahren hat und uns nahe bringt. Also ich erinnere mich gut noch an meine Zeitvorstellung, als ich in der Schule war. Da war die Dimension, wann ist das nächste Wochenende? Ja? Wann kann ich wieder ausschlafen? Und wenn ich mal weitergedacht habe, wann sind die großen Ferien so ungefähr? Ja? Oder wann ist Weihnachten? Wann tut sich da wieder was? Das war es fast schon. Und als Erwachsener hat man da schon ein bisschen eine andere Vorstellung. Klar, da denkt man in die Dimension, wann ist meine Berufsausbildung zu Ende oder wann hat die angefangen, wann ist der Kredit XY bezahlt, wann sind die Kinder aus der Schule und all diese Dinge. Man erinnert sich ja auch ein bisschen zurück. Ja, wie war es damals, als ich noch jung und hübsch war? Wie war das zu Beginn meiner Berufsausbildung? Wie war das, als ich meine erste Liebe kennengelernt habe? Sowas, ne? Es geht ein bisschen der Zeit zurück. Es geht auch ein bisschen nach vorne. Ja, so, wann werde ich endlich in Rente sein? Wie wird's dann sein? Zeithorizont dehnt sich aus. Wenn man seinen eigenen Geist befragt, dann ist die Dimension noch ein bisschen weiter, weil man in der Schule dann auch noch in anderen Zeitdimensionen lebt. Dann lernt man, wann der 30-jährige Krieg war. Das war schon vor uns. Ja, oder wann die Pharaonen gelebt haben oder wann Jesus geboren ist, wann auch immer. Das ist schon eine andere sozusagen Dimension, die sich da eröffnet, aber eher abstrakt, weil wir da keine Erinnerung oder keine konkreten Vorstellungen haben. Und die von mir vorhin erwähnten Wissenschaftler, die Astrophysiker als Beispiel, die denken noch in anderen Dimensionen. Also die Erde ist knapp 5 Milliarden Jahre alt. Ja, das ist dann sozusagen die Grenze, wobei da, um ehrlich zu sein, auch die Vorstellungskraft fehlt. Wir wissen nicht wirklich, was das sozusagen bedeutet. Wir haben nur die nackten Begriffe, aber es ist keine fundierte Anschauung dahinter. So, und um das deutlich zu machen, spricht der Buddha dann auch gar nicht von Jahren oder von Jahrzehnten, sondern er führt regelrecht eine andere Dimension von Zeitlichkeit ein. Er spricht nämlich von Weltaltern, Weltzeitaltern. Kalpa oder Kappa heißt das in Pali und das entspricht dem, was wir in unserer Tradition als das Äon kennen. Nicht? Äon ist die für uns größte vorstellbare Zeitalter. Nein, Zeitraum, das war gemeint. So, nun gab es damals natürlich auch schon die Frage, du lieber Buddha, kann man das uns mal nahebringen, was ein Weltzeitalter das ist? Kann man das irgendwie beziffern? Oder sagt, das kann ich euch jetzt mal erklären. Es ist nicht leicht, das auszurechnen. So und so viele Jahre oder so und so viele Jahrhunderte oder so und so viele Jahrtausende oder so und so viele Jahrhunderttausende. Und dann wird nachgefragt, kann man das wenigstens in einem Gleichnis irgendwie fassbar machen, wie lange so ein Weltalter ist. Sagt er, das geht. Gleichnis kann ich euch geben. Dies ist möglich, sprach der Erhabene. Das ist nämlich gerade so, wie wenn da ein großer Felsenberg wäre, eine Meile lang, eine Meile breit, eine Meile hoch, ohne Spalt, ohne Riss, lauter feste Masse. Und es streifte immer nach Ablauf eines Jahrhunderts einmal ein Mann daran mit einem Gewand aus Benares-Seide. Schneller ja würde der große Felsenberg durch solches Verfahren aufgebraucht und ginge zu Ende als ein Weltalter. Das muss man mal wirklich sacken lassen. Ja? Was das bedeutet, da hört jede Zahl auf. Nicht, um da mal einen Vergleich auch zu bringen, was unsere Vorstellungskraft angeht, braucht man nur mal an Geld zu denken. Da ist ja jeder irgendwo zu Hause. Ja? Also wenn wir an 10 Euro denken, hat jeder eine ganz konkrete Vorstellung, wie viel das ist. Vielleicht auch noch 100, 1000, 10.000, 100.000, geht noch. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viel die Staatsverschuldung Deutschlands ist? 2 Billionen? Haben wir da noch eine Idee? Oder 18 Billionen Dollar in den USA oder 120 Billionen in der Welt? Ja, da weiß man nur ganz schön viel. Ja. Aber mehr wirklich nicht. Und so ist es mit diesen Dimensionen von Zeit, in denen ja, die Wesen unterwegs sind. Und das ist immer der Punkt. Wir reden nicht jetzt abstrakt über etwas, was da draußen irgendwo sich tut, in der Welt, sondern wenn immer ich über diese Dinge rede, rede ich auch, wenn ihr so wollt, über uns selbst. Denn die Wesen, wie der Buddha sagt, waren immer dabei. Es gibt keine Welt ohne Wesen. Es gibt keine Wesen ohne Welt, weil das Kategorien sind, die aufeinander bezogen sind. So. Also wenn von diesen Weltaltern gesprochen wird, waren das immer auch Dinge, die uns mit betreffen. Und ich erwähnte vorhin schon mal, dass hier, spätestens hier, unsere eigene Blindheit völlig offenbar ist. Denn wir haben erstmal in aller Regel Unkenntnis von dieser Dimension, von der der Buddha spricht, geschweige denn, dass wir uns auch nur an irgendwas daran zurückerinnern. Nicht? Wir können uns ja noch nicht mal an unser erstes Leben, Lebensjahr erinnern, in der Regel, geschweige denn an das, was vor dieser Existenz war, geschweige denn, was am Anfang oder in der Mitte dieses Weltalters war. Klammeranmerkung. Der Buddha spricht immer mal davon, dass man diese Fähigkeit erwerben kann. Der Rückerinnerung, die dann einem sozusagen zeigt, dass das keine abstrakte Theorie ist, sondern eine existenzielle Tatsache. Nochmal, die Wesen sind in diesen Abläufen immer als Akteure unterwegs. Und agieren kann man immer nur, wenn man einen physischen Körper hat und wenn man den entsprechend ernährt. Und hier kommt das nächste Gleichnis, um wieder ein bisschen Anschaulichkeit uns zu bringen. Mehr, sagt der Buddha, ist die Muttermilch, die ihr so lange hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd getrunken habt, als das Wasser in den 4 großen Weltmeeren. Halten wir mal eine Sekunde ein. Denken wir nur mal an die Ozeane, die unsere Erde umspülen. Wie viel Wasser das ist, was da sozusagen hin und her schwappt. Und dann nehmen wir zur Kenntnis, dass wir viel mehr Milch getrunken haben, als all das, was da in diesen Ozeanen an Wasser umherschwimmt. Und das ergänzt der Buddha noch, indem er sagt, ja, guckt euch doch mal die Ernährung an. Nicht? Körper ist ja etwas, was sich ernähren muss. Körper wird aufgebaut und was passiert mit dem Körper, wenn er ernährt ist? Naja, irgendwann wird er wieder vergehen. Das, was wir unsere materielle Existenz nennen, ist am Ende nur etwas, was auf den Friedhöfen landet. Und da sagt er, ja, stellt euch doch nur mal experimentell vor, wie oft ihr die Friedhöfe schon jetzt hätte ich fast gesagt bevölkert, aber das ist vielleicht nicht ganz passend. Aber ihr wisst, was ich meine. Und auch hier gibt er wieder ein Gleichnis, um das uns mal sinnenfällig zu machen, was das bedeutet. Er sagt, würde man von einem einzigen Wesen, nicht, von einem Weltzeitalter, alle Körper, alle Knochen, die da angefallen sind, auf einen Haufen werfen, dann wäre das mehr als der Vipula-Berg, das ist ein Berg in der Nähe des Ortes, wo der Buddha sprach, nicht, wäre das mehr an euren Knochen, als dieser Berg ist. Stellen wir uns ruhig mal die Zugspitze vor, weil das uns vertrauter ist als der indische Vipula-Berg. Ich würde sagen, so hoch wie diese Zugspitze da ist, nicht, also von mir sind schon mehr Knochen da auf dem Friedhof gelandet, als zusammenkämen, wenn ich alles aufschichtete und da diesen großen Berg zustande bringen. Ja, das Ergebnis sagt, ihr habt mehr die Leichenfelder bestückt, als euch das bewusst ist. Aber es geht insofern noch weiter, als jetzt die Frage gestellt werden muss, wie sieht denn das in Beziehung auf andere Personen aus? Nicht? Denn wenn wir das alles als unser Erleben hinter uns haben, ist es doch sicher auch so, dass es da mitmenschliche oder zwischenmenschliche Beziehungen gab. Nicht ist, sagt der Erwachte, ein Wesen zu finden, das nicht früher einmal Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter gewesen ist, während dieser langen Zeit. Also es gibt momentan, glaube ich, 7 Milliarden Menschen so ungefähr. Von den 7 Milliarden haben wir einen Bruchteil persönlich kennengelernt. Den Rest werden wir in diesem Leben auch nicht mehr kennenlernen. Und was wir überhaupt nicht kennenlernen werden, glauben wir, sind all die Generationen, die schon vor uns gestorben sind. Ja. Was der Buddha hier sagt, ist was revolutionär ganz anderes. Er sagt nämlich, alle die Wesen, denen ihr jetzt begegnet, guckt euch nur mal in dem kleinen Saal um, ja, alle die Wesen sind für euch bitteschön keine Fremden. Man kann überhaupt keinem fremden Wesen begegnen. Denkt immer an die Anfanglosigkeit. Wenn wir nur dieses Leben nennen, ja, das sind viele bekannt hier untereinander, aber viele sind sich fremd untereinander. Wenn man die Anfanglosigkeit der Existenz im Auge hat, dann wird klar, dass wir alle uns kennen. Und zwar nicht nur so einfach mal über den Weg gelaufen sind, sondern jeder war jedem schon Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester etc. etc. Und es gibt natürlich gute Reflexionsmöglichkeiten, auch mal zu zeigen, ja, wie gehe ich mit anderen Wesen um? Sind das Fremde oder gehe ich mit eigenen Verwandten, gehe ich mit eigenen Freunden, gehe ich mit Kindern oder Eltern um? Und es gibt auch eine gute Reflexionsmöglichkeiten, was die essentielle Gleichheit der Wesen angeht. Nicht? Wenn wir alle schon alles waren, dann ist doch im Moment es mehr oder weniger ein Zufallsergebnis, ob wir jetzt gerade Mann sind oder Frau, ob wir gerade diesen Beruf haben oder jenen, ob wir gerade gut drauf sind oder schlecht drauf sind. Nicht? Wenn man die Perspektive der Anfanglosigkeit hat, die will uns der Erwachte ja nahe bringen, dann haben wir in der Tat alles schon einmal erlebt. Wir haben alles schon mal durchgemacht. Wenn ihr Bhikkhus, ihr einen seht, der unglücklich und bedürftig ist, müsst ihr zu dem Schluss kommen, auch von uns ist solches während dieser langen Zeit ausgekostet worden. Nicht? Wir denken immer, ach, dem geht's gut, mir geht's schlecht. Nee, haben wir alles schon gehabt. Und umgekehrt auch, wenn ihr jemand seht, der zurzeit glücklich und wohlhabend ist, müsst ihr den Schluss ziehen, auch das war ich schon. Und wenn man das so sieht, ist natürlich unser Erleben eine Mahnung. Nicht? Die Mahnung besteht darin, dass wir erkennen sollten, dass jeder Glückszustand irgendwann in Depression enden muss. Aber auch umgekehrt, jede Katastrophe sich irgendwann wieder auflöst und ins Helle wandelt. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das Tragische dabei ist, Klammer auf, die Auflösung kommt natürlich, Klammer zu, das Tragische dabei ist, dass dieses sich Wandeln, diese Daseinswandlung, sich immer und immer wieder abgespielt hat, ohne dass wir jemals in einen Zustand gekommen wären, der endgültig zufriedenstellend gewesen wäre. Jetzt sagt der Buddha nicht, ist alles schlimm, alles schrecklich. Nee, es gibt immer wieder Situationen, die sind freudvoll, die machen uns glücklich und froh. Aber sie gehen wieder. Und es gibt immer wieder Zustände, da ist es einfach nur furchtbar, wollen wir immer nur raus. Aber auch die vergehen wieder. Nochmal, das Einzige, was uns wirklich ja, bisher versagt geblieben ist, ist ein Zustand der völligen Freiheit, Nicht? Das, was die Religion im Grunde lehrt. Freiheit von allen negativen Handlungsweisen und Erlebensweisen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich etwas vergessen habe darzustellen. Ich habe das wirklich, und das ist mir gerade eingefallen. Ich will noch einen Nachtrag machen zu dem, was ich zu dem Weltzeitalter gesagt habe. Denn es ist ja, glaube ich, deutlich geworden, dass das eine recht umfängliche Angelegenheit ist. Und da könnte man ja da schon einen Schreck kriegen, wenn man sich vor Augen hält, naja, so ein Weltzeitalter ist doch ziemlich lang und ich war da von Anfang an drin. Aber das geht noch weiter, nicht? Also da wird noch eins draufgesetzt. Denn der Erwachte sagt, von solchen Weltaltern wurden viele Weltalter, viele hunderte Weltalter, viele Tausende, viele Hunderttausende von Weltaltern beim Umlauf der Geburten durchmessen. Also nichts mit dieser einen Dimension von Äon, sondern unglaublich viele davon, weil auch ein Weltalter nichts anderes ist als das Entstehen einer Welt und das Vergehen einer Welt mit dem Ergebnis, dass dieses Nächste auftaucht, die nächste kosmische Entwicklung beginnt und irgendwann auch wieder endet. Und auch hier, um das fassbar zu machen, diese Unglaublichkeit, spricht der Buddha vom Ganges. Ich habe nachgeguckt, der Ganges ist 2500 Kilometer lang, über den Daumen. So, jetzt stellt euch vor, 2500 Kilometer und links und rechts das Ufer und der Sand, der da von der Quelle bis zur Mündung liegt. Ja, und da ist es einfach das Gleichnis so, jedes Sandkörnchen, das da liegt, ist äquivalent für ein Weltzeitalter. Ja? Warum das unbekannten Anfangs? Ja, man muss sogar so sagen, mehr als der Sand. Der Sand ist ja auch nur ein Teil, ist ja begrenzt. Aber ein Anfang bei diesen kosmischen Entstehungen und Vergehungen ist einfach nichts, was zu fassen ist. Und denkt immer dran, das ist nicht da draußen passiert. Da waren wir immer mit dabei. Er sagt ja, von diesen Weltzeitaltern, sagt er nicht, die haben stattgefunden irgendwo, sondern von denen habt ihr die Erfahrung. Die habt ihr durchlebt und habt ihr durchlebt. Und jetzt ist sozusagen Zeit, dass wir mal versuchen, die Bilanz zu ziehen. Es ist ja nicht nur eine theoretische Vorlesung, die heute Abend stattfindet, sondern es ist ja eine Beschreibung existenzieller Tatsachen. Und die verbindet der Buddha ja immer mit Konsequenzen, sonst hätte das Ganze ja gar keinen Zweck. Der Buddha lehrt ja eine Praxis, er lehrt ja etwas, was man tun oder lassen soll. Das heißt, die Frage ist jetzt, diese rieselnde Wandelwelt, welche existenzielle Bedeutung hat die? Denn, wie gesagt, das ist nichts, was uns neutral gegenübersteht, sondern diese Weltenentstehungen und Vergehungen haben etwas mit unserem Wohl und Wehe zu tun. Auf diese Art und Weise, heißt es dann, ist lange Zeit hindurch von euch Leiden ausgekostet worden, ist Pein ausgekostet worden, ist Verlust ausgekostet worden, ist das Leichenfeld gewachsen. Das ist die Quintessenz davon, dass all diese Zeit eben nicht nur Honiglutschen war, sondern in all diesen Zeiten immer wieder aufgetaucht, beispielsweise körperlicher Schmerz ist. Beispielsweise Verlust ist, Trauer, weil Wandelbarkeit ja auch die Menschen betrifft, die wir mögen, die Dinge betrifft, die wir mögen. Und wo Wandelbarkeit ist, ist auch Verlust. Und man kann sagen, so wie die Anfanglosigkeit der Existenz unfassbar ist, ist auch die Summe dessen, was wir in dieser Zeit alle durchlebt und durchlitten haben, als Leiden auch unfassbar. Es geht über unsere Fassungskraft hinaus. Mehr sind die Tränen, sagt er, die euch entströmt, und die von euch vergossen worden, da ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd und umherlaufend über die Vereinigung mit Unlieben und über die Trennung von Lieben klagtet und weintet. Es ist mehr als das Wasser in den vier großen Weltmeeren. Hier wird ein Grundbegriff des Buddha Dhamma angesprochen, Dukkha, die Leidhaftigkeit, und zwar im engeren Sinne die Leidhaftigkeit, die man erlebt. Und die wird in zwei Grundvarianten uns geschildert. Zwei Prototypen von Dukkha gibt es. Das heißt hier, dass man mit Unlieben verbunden ist. Mit Unlieben verbunden sein heißt, dass man Dinge erlebt, die man nicht erleben möchte. Nicht, man hat eine Wohnung, die einem nicht passt, einen Job, der einem auf den Nerven geht, einen Nachbar, der einen umbringt, sozusagen. Nicht, man kriegt was zu essen, was einem nicht schmeckt. Man muss irgendeine Arbeit verrichten, die einem gegen den Strich geht. Also nicht ständig mit Unlieben vereint. Und ich habe neulich mal ein extremes Beispiel auch in dem Zusammenhang erwähnt, das ich irgendwo mal gelesen habe. Ein Extrembeispiel, wie mit Unlieben vereint sein kann. Also im alten Asien gab es mal so eine bestimmte Art von Bestrafung. Da hat man Menschen, die bestraft werden sollen, mit einem Toten zusammengebunden. Also stellt euch vor, ihr habt so einen Leichnam vor euch und seid da so gefesselt. Und der Leichnam fängt jetzt ja, in Indien kann man sich das ja vorstellen, wie das so im Laufe der Tage so passiert. Ja. Da könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, mit Unlieben verbunden sein. Das erleben wir glücklicherweise in dieser Brutalität nicht, aber das ist vielleicht etwas, was sehr einprägsam ist, und sowas ist immer auch mal wieder aufgetaucht. Und umgekehrt sind wir aber auch getrennt von dem, was wir lieben. Also wenn unser Herzenswunsch nicht in Erfüllung geht. Meistens ist das so, wenn man in den Spiegel guckt, da sieht man immer, dass man getrennt ist von dem, was man eigentlich will. Man möchte anders aussehen, nicht so groß und nicht so klein, nicht so breit, nicht so schmal, wie auch immer. Man ist getrennt von der eigenen Idealvorstellung. Man ist getrennt vom Nirvana, ja? Warum kann ich das noch nicht? Man ist getrennt von tieferem Verständnis vielleicht des Dhamma. Man ist getrennt von dem meditativen Ergebnis, das man sich vielleicht wünscht. Also das sind alles nur Beispiele, um diese Grundsituation der menschlichen Existenz aufzuzeigen, die der Buddha Dukkha nennt. Zusammen mit dem, was man nicht will, und getrennt von dem, was man will. Und dann werden ein paar Beispiele noch genannt, die ich mir sparen kann, sonst wird es zu lang. Es wird an verschiedenen Ecken nochmal gezeigt, wie oft wir uns trennen mussten von Menschen oder von Wesen, die uns lieb sind. Es geht überhaupt nicht anders. Und reflektiert es nochmal, wenn wir uns alle schon in allen sozusagen sozialen Beziehungen kennen und kannten, wie oft wir voneinander schon Abschied genommen haben. Nicht? Und je tiefer und enger Herzensbindungen sind, umso schmerzlicher sind diese Trennungen. Und die haben immer wieder stattgefunden. Nicht nur einmal in diesem Leben, wenn unsere Liebste uns verlassen hat. Ja, denkt an die Anfanglosigkeit des Daseins. Dann erst wird uns mal diese Dimension klar, über die der Buddha da spricht. Ein anderes Beispiel ist Verlust von Vermögen. Wie oft hatten wir schon was und haben es verloren? Vielleicht in diesem Leben, wenn nicht jetzt, früher garantiert. Oder das Beispiel Krankheit. Wie oft und oft haben wir immer wieder mehr oder weniger Gesundheit verloren. Ja, beeinträchtigt oder völlig verloren. Ein letztes Beispiel, das ich nur auch nennen will. Oder ich lese es nochmal vor. Mehr ist das Blut, das euch während der langen Zeit, da ihr als, bitte hören, als Schafe, Ziegen, Antilopen, als Hähne, als Schweine geboren, Schweine geworden, enthauptet wurdet, entströmt, und das von euch vergossen worden. Das ist mehr als das Wasser in den vier großen Weltmeeren. Das ist so nebenbei mal gesagt, Leute, ihr wart nicht immer auch so die hübschen, intelligenten, netten Menschen, die ihr jetzt wart. Sondern in der Anfanglosigkeit der Existenz kommt jede Existenzmöglichkeit vor, Klammer auf, ohne Zustand der Befreiung, Klammer zu, sonst kommt alles vor, alle Höhen, alle Tiefen, auch Tierheit. Und da ist mehr Blut, das euch entflossen ist, weil ihr geschlachtet worden seid, als das Wasser, das sich in den vier Weltmeeren befindet. Und im Übrigen waren wir auch nicht immer so lieb, wie wir jetzt sind. Wir waren auch mal üble Kerle. Und auch das nennt der Buddha, sagt, mehr Blut ist von euch vergossen worden, weil ihr enthauptet worden seid als Verbrecher, als ja, Mörder, als weiß ich was immer, als das Blut, als das Wasser, das in den vier Weltmeeren sich befindet. So, summa summarum. Auf diese Weise oder auf diese Art ist ja lange Zeit hindurch von euch Leiden ausgekostet worden, ist Pein ausgekostet worden, ist Verlust ausgekostet worden, ist das Leichenfeld gewachsen. Und jetzt bitte zuhören. Nunmehr aber habt ihr wohl Ursache genug, Widerwillen zu fassen gegen alle Gestaltungen, alle Erscheinungen, habt Ursache genug, gegen sie gleichgültig zu werden, habt Ursache genug, von ihnen loszulassen. Ihr merkt, dass der Buddha nach einer sehr langen Analyse der Situation, nämlich Anfanglosigkeit, gleich Anfanglosigkeit auch von Dukkha, von Leid, jetzt zur Konsequenz kommt. Wenn ihr feststellt, dass ihr nie einen wirklich befriedigenden Zustand erfahren habt, obwohl ihr anfanglos schon unterwegs seid, alles schon mal probiert habt, dann gibt es doch nur eine Konsequenz. Mit den Dingen, die immer wieder auf uns neu zukommen, seien sie positiv, seien sie negativ, anders umzugehen. Denn die Grunderfahrung ist doch, dass alles, was wir an Wohl schon erlebt haben, wieder umgeschlagen ist in schmerzhafte Erfahrungen. Und dass die einzige Konsequenz darin besteht, wenn man in diesem System, nenne ich es mal, Leidfreiheit nicht erfährt, diesem ganzen System sozusagen auf Wiedersehen sagt. Sonst bleibt man ja drin. Und die Empfehlung, die der Erwachte hier ausspricht, er spricht sie nur aus und führt an anderer Stelle das im Einzelnen natürlich aus, wie das praktisch gehen soll. Aber hier drückt er nur die Konsequenz aus, dass man mit den Daseinserscheinungen, wir nennen das Welt, erleben, anders umgehen kann und muss, wenn man aus dem Dukkha rauskommen will. Er sagt, man solle Widerwillen fassen. Das ist nur wirklich falsch übersetzt. Denn Widerwillen ist so eine Form von Aversion, Ablehnung, Hass. Das bindet geradezu an Existenz. Nicht der Übersetzer, nicht gut gewesen. Sondern das Pali-Wort sagt, nichts mehr dran finden an den Dingen. Sehen, das taucht doch nichts. Überleg doch mal, wenn anfanglos wir immer unterwegs sind und zwar nie was dabei, was wirklich getaucht hat, dann sagt man da irgendwann, ja, wenn das so ist, was soll ich denn damit? Nicht? Das ist die innere Haltung. Dann lass doch gut sein damit. Der zweite ist gleichgültig, gleichmütig werden. Ja? Wenn alles immer nur wechselt und nie uns wirklich zufrieden stellt, dann kann man doch alles das loslassen, was früher an Greifen war und an Aversion war. Weil es hilft ja nichts. Wenn die Dinge weggestoßen werden, kommen sie wieder. Wenn wir sie festhalten, entschwinden sie uns. Also was ist der Effekt dabei? Wir kommen nicht auf den grünen Zweig. Und das letzte Stichwort ist sozusagen das Tiefste, das Weitestgehende, loslassen. Wenn alle Erlebnisse immer nur in Leiden enden, ist das Beste, was man machen kann, sie loszulassen. Und warum, fragt man sich am Schluss, kommt zum Ende, warum muss das, der Buddha, das ist an Mönche gerichtet, habt ihr gehört, ja? Warum muss dass der Buddha selbst den Mönchen immer wieder so nahe legt. Warum kommt man nicht von sich aus drauf? Warum, wenn wir doch anfanglos unterwegs sind, warum sind wir denn nicht längst selbst auf den Trichter gekommen, dass das Ganze nicht richtig taucht? Und die Antwort ist im allerersten Satz schon gefallen, den ich heute Abend gelesen habe. Da heißt es nämlich, es gibt zwei Gründe dafür, dass wir immer noch nichts gelernt haben. Dass wir immer noch weitermachen und immer noch auf dieselbe Tour versuchen, zu einem Ziel zu kommen, das so nicht erreichbar ist. Das Erste ist, dass der Erwachte sagt, die Menschen sind im Hemmnis des Nichtwissens gefangen. Ja, wir halten uns üblicherweise für klug. Und Buddhisten halten sich für noch klüger, weil die anderen noch weniger Ahnung haben. So, und die Antwort, die der Buddha hier gibt, ist schlicht und einfach, dass der Mensch üblicherweise in Nichtwissen verharrt. Da können wir den Selbsttest machen. Ich sagte am Anfang, lasst uns doch mal gucken, in welchen Dimensionen wir zu Hause sind. In der Dimension von 100 Euro oder in der Dimension von 120 Billionen Zeit in den Lebensjahren, die wir hinter uns haben. Oder sind wir in der Dimension der Anfanglosigkeit zu Hause? An dem Beispiel sehen wir, wie eng und klein unsere geistige Auseinandersetzung mit Welt und Verständnis von Welt ist. Also ist es Unwissen, dass wir die wahren Qualitäten der Existenz nicht kennen, sondern immer noch glauben, da ist was zu holen, da ist Honig zu saugen, da ist irgendwann auch mal eine heile Situation zu finden. Und die Kehrseite davon ist, heißt es, dass die Menschen in der Fessel des Durstes gefangen sind. Nicht? Durst ist nichts anderes als ein bildhafter Ausdruck für haben wollen, sein wollen, erleben wollen, also begehren, verlangen nach den Dingen. Und das ist nun wirklich der Gipfel der Verrücktheit eigentlich. Alles taugt nichts am Ende und trotzdem wollen wir es haben. Trotzdem erwarten wir uns von den Dingen, von Menschen, von der Zukunft, vom Leben Erfüllung. Und solange diese beiden Grundelemente in den Wesen sind, Ahnungslosigkeit, Nichtwissen und Verlangen, Begehren, solange werden wir in diesem Kreislauf weiter marschieren. Denn dieser Kreislauf ist ja nicht nur anfanglos, sondern wenn man die Kurve nicht kriegt, auch potenziell endlos. Stellt euch das nur noch mal projiziert in die Zukunft vor, was wir alles schon hinter uns haben. So, das wäre sozusagen die Bilanz, die der Buddha an dieser Stelle zieht. Er sagt hier noch nichts über die praktischen Konsequenzen. Man kann ja nicht immer alles sagen. Aber was der Buddha hier macht, ist, dass er diesen kleinen Geist, den wir irgendwo da haben, wirklich sprengt und uns erstmal heranführt an die Dimensionen, in denen unsere Existenz stattfindet. Denn so wie unsere Weltanschauung ist, so sind auch unsere Handlungsstrategien. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass mit unserem sogenannten Tod alles vorbei ist, ja, dann ist doch alles, was ich tun lasse, auf die letzten paar Jahre oder Jahrzehnte orientiert. Das sieht schon anders aus, wenn ich an Fortexistenz glaube. Ja? Dann bin ich doch schon orientiert auch auf das, was danach kommt. Dann wird das, was ich tun lasse, auch im Auge behalten, welche Auswirkungen hat denn das in einem jenseitigen Dasein, in einer künftigen Daseinsform. Und wenn ich dann am Ende die Anfanglosigkeit und die potenzielle Endlosigkeit von Samsara mir mal vor Augen führe, dann müssen notgedrungenerweise unsere Handlungsstrategien andere werden. Und das ist der Hintergrund, warum der Buddha seine Mönche so belehrt hat. Denkt weit, empfindet weit, seht das Ganze und dann kommt ihr zu einem Urteil, das euch auch in die richtige Richtung führt. So, und ein Schlusssatz zur Entspannung. Samsara lässt sich nicht mit einem Hebel umlegen. So, morgen ist Samsara vorbei. Warum? Weil diese beiden Elemente, Unwissenheit und Durst, das sind gewachsene Größen. Ja, und die füttern wir ja auch permanent. Das heißt, die werden wir nur langsam los, wenn aus diesem Nichtwissen so peu à peu Wissen wird, Verständnis. Und aus dem Verlangen, aus dem Haben wollen, aus dem Sein wollen auch ab und zu mal das Loslassen gelingt, das Verzichten gelingt. Dann sind wir auf dem Weg. So, das mag's gewesen sein. Lasst euch nicht erschrecken von der Anfanglosigkeit, denn wenn jemand das versteht, nur eine Ahnung bekommt, dann fängt es an, im Geist zu rattern und man stellt sich die Fragen, sind denn meine Lebensziele, meine Orientierung, meine Werte, denen ich nachrenne, wirklich die richtigen oder sollte ich da nicht mal gucken, ob ich mich da ein bisschen umorientiere. Die Existenz ist anfanglos, aber mein Vortrag ist nicht endlos, zum Glück. Und daher bin ich jetzt an der Stelle, wo ich einen Punkt mache. Hab Dank für eure auch nicht endende Geduld. Es war, habt ihr gut hingekriegt. So, wer was sagen möchte, gerne.
Und wenn man den Bereich erreicht, dann verlässt man doch diesen Kreislauf der Zeitalter sozusagen.
Ja.
Okay. Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig vorzustellen, wenn man sich den ganzen Landesverband und Landes vorstellt. Und das sind also alles Leute oder Wesen, die eben so viele Hintergründe schon hatten, die nie das an der Bahn erreicht haben. Das ist ja eigentlich für einen Schüler dann frustrierend, ne?
Es ist ein Zug. Was ist denn das, was der Buddha als Konsequenz sieht? Er sagt, so ist es. Hast du jetzt nicht genug? Ich meine, was ist da das Frustrierende, wenn dir einer sagt, und hier ist die Tür raus? Im Gegenteil, das ist doch gerade ein Grund zu jubeln. Wenn einer hört, ich war immer schon dabei. Uns hat nie wirklich gefruchtet. Und ich bin immer nur geirrt. Nichts anderes ist es als ein Irren. Von vorne nach hinten, von oben nach unten. Nur ein Irren. Und da kommt einer, der sich Buddha nennt und sagt, da ist die Tür, kannst raus. Mehr Befreiung kann man gar nicht wollen. Ne? Frustrierend wäre, wenn der Buddha sagt, Leute, Anfanglosigkeit der Existenz. Und ich muss euch leider sagen, es geht genauso weiter. Das ist frustrierend, ja? Weil da fällt meine Ohnmacht, weil dann kann man nicht mehr. Aber wenn diese Betrachtung der Realität verbunden ist mit einer anderen neuen Zielorientierung, die in die Freiheit führt. Jubel. Ist Jubel angesagt, keine Frustration. Also man erschreckt erstmal klar vor dieser Dimensionalität, ist doch klar. Aber jede Einsicht, jede Erfahrung, jedes Wissens ist am Ende eher befreit. Ja? Wahrheit macht einen frei.
Markus. Ja, ein Problem liegt ja auch so ein bisschen darin für uns, dass wir ja immer gerne Dinge naturwissenschaftlich weisen und objektivieren wollen. Und da hat ja Hans-Peter Dürr zum Beispiel gesagt, dass er die Annahme von einer objektiven, materiellen Welt, die an sich existiert, dass sie unzulänglich und falsch ist. Und da ist ja auch nicht widersprochen worden von anderen Naturwissenschaftlern, von internationalen. Und das geht ja sehr in diese Richtung, dass das hier, was wir als Welt sehen und wo wir davon ausgehen, dass es objektiv existiert, Wahrnehmung ist. Und da ist es ja dann so, dass wir da ja schon sehr ungenau sind, dass es da Denkfehler gibt, dann diesbezüglich, dass wir gar nicht realisieren, dass was beweisbar ist, die Wahrnehmung ja an sich selbst ist, aber die Wahrnehmungsinhalte also nicht mehr. Und die Frage resultiert, also die Frage nach einem Anfang, ist ja dann schon in dieser Hinsicht diesbezüglich ein Irrtum, dass man ja sagen müsste, diese Welt und dieses Universum existiert ja nur innerhalb der Wahrnehmung und nicht objektiv. Weil das heißt, die Wahrnehmung müsste ja schon die erste Vorbedingung sein, wenn man das realistisch sieht, für die Existenz des Universums, nach dessen Anfang wir fragen. Und die Wahrnehmung an sich als diesen Komplex mit einer sehr komplizierten Dynamik ist dann noch gar nicht mit inbegriffen in dieser Frage. Also ist diese Frage schon das Resultat von einem großen Unwissen und von einem großen Falschdenken.
Ja. Also das ist der Punkt, an dem wir immer ja mal denken muss, das, was der normale Mensch für Wissen hält, ist Unwissen. Nicht? Also jeder, der ein Diplom hat, egal wo, kann stolz sein auf das Diplom. Aber im buddhistischen Sinne hat es mit Wissen nichts zu tun. Mit Unwissen. Ja? Das könnte man vertiefen. Das müssen wir vielleicht ein andermal nochmal vertiefen. Das kann man machen. Aber der wirklich entscheidende Punkt, auf den Magnus hingewiesen hat, ist, dass wir immer so sehr von Objektivität der Dinge reden, aber hier auch aufgezeigt werden, dass es immer nur ein Zusammenhang von verschiedenen Bedingtheiten ist. Und da ist zugegebenermaßen, was Zeit angeht und Bedingtheit angeht, sich das anschaulich zu machen, schwierig. Ich habe mir das mal an verschiedenen Ecken überlegt, wo es einfacher nachzuvollziehen ist. Und einfacher nachzuvollziehen ist es im Raum. Ich will euch ein Beispiel dazu nennen. Also wir könnten ja sagen, wir sind jetzt in diesem Raum hier und können fragen, wo fängt der an? Ja, ich sehe, wo der Raum anfängt und wo der endet. Jetzt fragt unser Geist, was ist dahinter? Das ist doch, nicht? Was ist dahinter? Und dann sagen wir ja, natürlich, dahinter ist diese Art Bar. Seht ihr doch. Und was ist dahinter? Ja, der Raum, wo die Bücher verkauft werden und der Eingang. Und jetzt wird einer mutig und fragt nicht, wo ist der Anfang insgesamt, nicht so klein, klein, 3 Meter weiter, sondern wo fängt das Ganze insgesamt an? Und da könnte man doch mal das Experiment machen, so wie wir aus diesem Raum nach draußen gehen, gehen wir immer weiter, irgendwann muss man doch mal an den Anfang kommen. Ne? Klingt doch logisch. Aber da seht ihr die Verrücktheit, nicht? Unsere Erde, räumlich gesehen, ist ja eine Kugel. Und wenn man mal auf dieser Kugel ist, egal wie man da hingekommen ist, das lassen wir mal beiseite. Wir sind auf dieser Kugel und suchen da den Anfang. Ja, da können wir gehen, solange man will. Man kann keinen Anfang finden, weil irgendwann ist man wieder in Frankfurt. Wenn man die Richtung immer geradeaus geht, immer gerade und sucht den Anfang, ist man irgendwann genau mal wieder da. Es ist ein in sich geschlossenes System, wenn man so will. Nicht, man kommt raus, das ist ja der Punkt. Man muss nicht immer die Erde umrunden, um irgendwann mal an ein Ziel zu kommen. Schafft man auch nicht. Ja, wenn man immer weiter geht, kommt man auch an ein Ende nicht. Aber man kann raus, indem man diese Erde einfach verlässt. Ja, man setzt sich in eine Rakete, fliegt davon. Also man geht von der einen Dimension in eine andere Dimension. Und so in etwa, das als Analogie für die Zeit. Zeit, zurückgehen, 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 ist man auch irgendwann mal wieder am Anfang. Aber man kann raus, das zeigt ja der Buddha, wenn man nicht innerhalb des Systems einen Anfang oder ein Ende sucht, sondern sagt, lass das System machen, was es will, habe ich nichts mehr mit zu tun. Dann hat man den entscheidenden Aspekt raus und dann ist man frei. So, dass man sich so mal Bilder nimmt, um das mal anschaulich zu machen.
Für mich stellt sich die Frage, was ist denn der Sinn dann dieser Existenz?
Nichts. Ich möchte ungern antworten, ich will euch ja nicht enttäuschen, aber der Buddha hat das ja hier im Grunde gesagt. Die Anfanglosigkeit der Existenz bedeutet nur die Anfanglosigkeit von Leiden. Oder die Anfanglosigkeit von Wechsel zwischen Glück und Unglück, Glück und Unglück. Wenn da jemand einen Sinn findet, herzlichen Glückwunsch. Ja? Und gerade der Aspekt der Anfanglosigkeit zeigt doch, dass es kein Sinn ist. Ja? Also in einem Sinn, wie wir ihn erwarten. Denn wir wollen in unserem Leben irgendetwas erreichen. Ja? Wir geben unserem Leben einen Sinn und dann zerfällt dieser Körper und zwar alles sozusagen umsonst. Ja, ich will niemanden jetzt zu nahe treten. Wir können dem Leben einen Sinn geben. Der Sinn meines Lebens ist raus hier. Das ist der Sinn meines Lebens. Ja. So, aber man kann sich, muss sich natürlich auch Zwischenziele stecken. Das heißt ja nicht, dass man Magnus sein so ein Examen dann sein lässt. Das ist sinnlos, was zu machen. Ich höre auch auf zu essen. Was soll's, hat eh keinen Zweck. So läuft's nicht. Man muss dieses System auf geschickte Art und Weise auslaufen lassen. Und das ist nichts anderes, als was der Buddha in seinem achtfachen Pfad angibt. Die strukturierte, zielgenaue, optimale Art und Weise, dieses sinnlose Räderwerk auslaufen zu lassen. Also nicht immer wieder Gas zu geben. Wir geben immer wieder Gas. Ne? Wenn ich ein bisschen schneller fahre, bin ich schneller da. Nee, dann bin ich nur eine Runde schneller wieder am Anfang. Also das Prinzip ist, vom Gas gehen, Auto ausrollen lassen, Tür auf und raus. Ne?
Man könnte es aber auch als Bewusstseinsentwicklung begreifen. Also deshalb sitzen wir zum Beispiel hier und setzen uns auseinander. Also das ist einfach auch eine Bewusstseinsentwicklung, ist eine geistige Entwicklungsmöglichkeit. Durch die Auseinandersetzung mit Leid und Reflexion und der Option, dass es einen anderen Weg gibt, setzt Bewusstsein in Gang.
Definitiv.
Also so, das könnte man auch als Sinn.
Ja, das habe ich anders formuliert. Mein Sinn ist raus hier und das heißt ja, verstehen, wie läuft das? Wie ist die Gesetzmäßigkeit dieser Existenz? Und was kann ich machen, um das in den Griff zu kriegen, auszuheben? Klar. Der Sinn ist, zu sehen, dass eigentlich kein Sinn dran ist und es dann beiseite zu lassen. Ja? Also relativ gesehen natürlich. Sonst würden wir keine Praxis machen, sonst würden wir uns nicht bemühen, Dinge tiefer zu verstehen, unseren Geist zu entwickeln. Aber diese Entwicklung ist ja gerade eine Entwicklung, wo sich herauswickelt aus den Umarmungen von Unwissenheit und was habe ich gesagt? Durst. Ja?
Ja. Aber es hört sich irgendwie positiver, zumindest für meine Ohren an, als wenn und auch es sozusagen gibt eine substanziellere Antwort, als wenn man sagt, ja, es ist sowieso eigentlich sinnlos. Als wenn ich sage, meine Sein hier auf der Erde ist sozusagen Entwicklungsmöglichkeit und auch Entwicklungsaufgabe in einer bestimmten Richtung, ist das schon substanziell anders gefüllt. Und ich komme vielleicht nicht auf so komische Ideen, zu sagen, ja, also ich lerne nichts und es ist sowieso alles egal. So, das ist bei der anderen Art von Antwort ganz viel schneller so auch zu interpretieren.
Ja, je nachdem, wie wir es sozusagen versteht. Manchmal ist der Buddha ja einfach, und das war ein Beispiel heute Abend, mit einem analytischen Ansatz unterwegs. Er guckt erstmal, was ist, wie läuft denn der Hase? Antwort war ja Unwissen. Das kannst du positiv formulieren, das ist Wissen. Ja? Also wir sind in Unwissen gefangen, was ist das positive Ergebnis? Wir bemühen uns statt Avidya Unwissen um Wissen, ja, positiv sehen. Oder wir sind gefangen im Durst. Das ist eine Beschreibung von Daseinsrealität. Positiv formuliert, das ist ja am Ende gesagt. Es gibt die Freiheit von Durst. Das ist die positive Kehrseite. Und je nachdem, wo man hinguckt, hat man mehr einen Fokus. Aber man wird die Freiheit nicht suchen, wenn man nicht weiß, dass man gefangen ist. Wenn man denkt, wir sind doch als Menschen autonom, wir haben einen freien Willen, wir haben Verstand, wir haben Intellekt, wir sind doch die Krone der Schöpfung, wenn man sich als frei empfindet, würde man doch nie einen solchen Weg gehen, weil man ja im Irrtum ist, man wäre schon frei. Und erst wenn der Buddha Punkt für Punkt aufzeigt, wo die tatsächlichen Begrenzungen unseres Lebens sind, erst wenn man die merkt, wo man begrenzt ist, dann kann man in die Grenzenlosigkeit. Wenn wir diesen Raum für die Welt hielten, wenn wir nicht wüssten, dass davor noch was ist, ja, dann wären wir hier zufrieden. Toller Raum. Schön warm. Nicht? Nette Menschen drin. Bunt, schön. Ja. Aber wenn uns jemand sagt, Mensch, es ist Sommer, es ist Frühling, ihr hockt hier in dieser Bude. Ja, ihr redet über diesen, jenes. Geht raus in die...
Bitte? Wir reden über Leiden sogar.
Ja, ihr redet sogar über Leiden, habt ihr sie noch alle? Geht doch raus, spazieren. Sag mal, was? Es gibt was draußen noch? Es gibt hier den, was für ein Park haben wir in der Nähe, ist egal. Es gibt den Main, da kann man spazieren gehen und wir hocken hier. Also erst, wenn man die eigene Situation einschätzen kann und wenn man weiß, dass es eine befreiende Alternative gibt, dann macht man sich auf die Sorgen. Und das ist der Ansatzpunkt des Buddha zu sagen. Nicht nur, ihr seid jetzt gefangen, sondern ihr wart schon immer gefangen, ihr habt es nie gewusst und seid auf bestem Wege, das in die Zukunft auch noch fortzusetzen. Deshalb zeige ich euch eure Gitterstäbe und zeige zugleich die Tür, wo ihr rauskommt. Mehr, meine Damen und Herren, kann man nicht verlangen. Das ist manchmal sehr drastisch. Ja? Das ist auch vielleicht nicht jede Lehrrede für jeden Kopf oder für jedes Herz gerade geeignet. Ja, das mag sein. Aber die tiefe Wahrheit, die da drin steckt, man muss das eigene Leben verstehen, nur dann kann man die richtigen Konsequenzen ziehen.
Es ist ja spitze, dass uns diese Texte erhalten sind, dass es auch Leute gibt, die uns das übersetzen können, weil letztlich kann uns das ja dafür weisen. Aber ich habe dich in unserer letzten Sitzung so verstanden, als wenn die Anwesenheit des Buddha ja eigentlich dann noch ein wesentlich besserer Tür öffnet, noch wesentlich besser ermöglicht. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der Buddha selbst hat ja auch versprochen, zurückzukehren, um uns aus dem Samsara zu helfen. Ist er denn hier irgendwo und wir sehen ihn nicht? Oder wo ist denn die Wiedergeburt des Buddha?
Also da mögen unterschiedliche buddhistische Traditionen unterschiedliche Antworten geben. Nicht? Also der Pali-Kanon, auf den ich mich beziehe, der spricht davon nichts. Er sagt, und das sind übrigens die letzten Worte des Buddha gewesen, nicht? Die Lehre ist da. Also die Mitteilung über die Wahrheit, die ist da und die ist künftig euer Lehrer. Der Buddha schwirrt nicht irgendwo rum. Der Buddha, wenn man ihn als historische Person begreifen will, dann ist er nicht mehr verfügbar. Es ist von ihm verfügbar, das, was er an Wahrheiten, an Texten, an Predigten hinterlassen hat. Es ist von ihm verfügbar sozusagen die Gemeinschaft, die er gegründet hat, die es bis heute mehr oder weniger noch gibt. Aber er als Person ist nicht mehr verfügbar. Aber was verfügbar ist, und das ist noch viel wichtiger, ist die Fähigkeit zum Erwachen, die in jedem angelegt ist. So, und wenn zwei Konstellationen zusammenkommen, nämlich das Wort von außen, die Belehrung von außen, durch einen Buddha direkt oder indirekt über die Tradition, und die eigene innere Mühe, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, sie zu verstehen, sie praktizieren. Wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, dann lässt sich dieser Prozess der Befreiung auch heute noch sozusagen in Gang setzen. Das ist das Entscheidende dabei. Die existenziellen Wahrheiten, die existieren ja ohne einen Buddha, ob ein Buddha kommt oder nicht kommt. Nicht das Gesetz der Wandelbarkeit ist immer da. Nur aus den beiden Gründen, die ich genannt habe, Unwissenheit und Gier, nehmen wir das nicht wahr. Deshalb brauchen wir sozusagen Input von außen, von jemandem, der diesen Weg schon gegangen ist, der diese Freiheit schon repräsentiert. Und das macht auch den Unterschied der Belehrung aus. Wenn jemand Freiheit unmittelbar lebt, weil er nichts anderes ist als Freiheit. Und der Buddha ist ja kein Mensch in dem Sinn. Der Buddha ist manifestierte, namenlose Freiheit. Wenn dir das begegnet in dieser Welt des Wahns, dann hast du ein ganz anderes Aufatmen, ein ganz anderes Aha-Erlebnis, als wenn du irgendwo in der S-Bahn irgendein buddhistisches Büchlein liest. Ja? Von daher ist es immer auch wichtig, ob man noch mit Menschen zu tun hat, die den Dhamma irgendwie ja, mehr oder weniger leben. Und das ist unsere Situation heute. Das gibt es so nicht mehr, wie es zu Zeiten des Buddha war. Und ich sage, wenn der Buddha eine solche Lehrrede vorgetragen hat, ja, vor den Menschen, die da saßen, die auch innerlich vielleicht sehr viel aufnahmefähiger und bereiter waren, als unser Geist das ist, dann hat es auch viel mehr unmittelbare Früchte hervorgebracht, als das bei uns der Fall ist. Wir gehen vielleicht nach Hause und sagen, das war aber wieder seltsam, was man sich so alles so ausdenken kann. Ja, interessant war es schon irgendwo, aber Mensch, so ein, na, ich will ja nicht sagen, was das heute Abend war. Ja, aber wenn ein Buddha das Zeitfreiheit, wenn er es ist, dann schlagen Worte viel besser ein, als wenn ein rauchender Vater seinem Bub sagt, du, Rauchen ist ungesund. Ja? Das harmoniert dann nicht so gut miteinander. Und da haben wir leider das Pech, nicht? Dass das, was wir Buddha nennen, nicht mehr verfügbar ist, unmittelbar, sondern nur indirekt über das, was wir an Belehrungen haben. So, du.
Ja, eigentlich ist es schon gesagt. Ich wollte jetzt noch sagen, was nützt es, wenn jetzt in Buddha sich wieder, wenn Buddha sich inkarnieren würde und wiederkommen würde? Es wäre die gleiche Rede. Befreien müssen wir uns ohnehin selbst, auch seine Schüler mussten sich selbst befreien. Es gibt keine Hilfe von außen. Keine Befreiung von außen.
Ja, also.
Die Befreiung liegt an uns, das zu wollen.
Ja.
Wenn wir zu der Einsicht kommen, nichts mehr wollen, zu wollen. Ja. Dann läuft das Rad aus, ne? Der
Wagen aus. Ja. Nur vielleicht eine kleine Richtigstellung, hast du nicht so gemeint. Hilfen gibt es schon. Ja? Der Buddha sagt ja, ich bin ein Wegweiser.
Ja, in Ratschlägen. Ja,
Ratschläge. Also,
aber
das
nicht
gibt,
einer, der einen
das nicht. Nicht. Man wird nicht geschnappt und sagt, so, jetzt Arzt bist du da. So ist es. Ja. Ja, so ist es. So, Matthias.
Vielleicht könnte man noch ergänzen, das mag auch einigen dann doch wieder optimistisch erscheinen, dass ja auch nach dem Pali-Kanon, gerade weil ja die Existenz anfanglos ist, immer wieder Buddhas erscheinen, auch vollkommen erwachte Buddhas, die dann lehren für die Götter und Menschen. Und gerade weil wir jetzt vorhin mit dem Weltalter hatten, diesen Begriff, gerade unser Weltalter ist ja nach dem Pali-Kanon sehr gesegnet mit vollkommen erwachten Buddhas, weil der Buddha Gautama, dessen Rede wir hier jetzt gehört haben, das war ja der vierte, der insgesamt fünf Buddhas, die in unserem Äon erscheinen sollen, auch nach dem Pali-Kanon. Also es kommt sogar noch ein vollkommen erwachter Buddha. Es dauert natürlich noch ein paar, ich weiß nicht, 100.000 Jahre oder so, wird geschätzt. Die Frage ist halt, ob uns das was nützen kann, ob wir dann gerade, wenn wir jetzt weiter wandern im Samsara, ob wir dann gerade in seinem Wirkungsbereich sind, in seinem Lehrbereich und ihn als Lehrer irgendwie dann direkt haben können. Darauf sollten wir uns vielleicht nicht verlassen.
Nee, wartet nicht so lang, Leute. Hey, überlegt doch mal, wie das damals war. Wir denken ja immer in den Kategorien des historischen Buddha. Den ordnen wir ein, 2500 Jahre. Ja, wie viele haben ihn, die damals gelebt haben auf der Erde, es war nicht so viel wie heute, wie viele haben ihn denn gesehen? Nicht? Wenn ich in Alaska wohne, während der Buddha in Indien lehrt, nutzt mir gar nichts. Ja? Wie viele waren in seiner Nähe und haben den Kopf geschüttelt über das, was er gesagt hat. Sie hatten ihn zum Greifen, wenn ihr so wollt, und sind vorbei, weil sie innerlich nicht aufgeschlossen waren für diese Wahrheit. Deshalb kommt es extrem selten vor, diese beiden Elemente, die Belehrung von außen, die Wahrheit, die angereicht wird, und die innere Offenheit und das Engagement, das aufzugreifen und umzusetzen. Deshalb kann ich nur sagen, jeder, der jetzt noch einen Zipfel schnappen kann von dem Buddha Dhamma, von den Belehrungen, soll einen Hechtsprung machen, um ja diesen Zipfel nicht zu verpassen. Die Zeiten werden nicht besser. Ja? Das Unwissen schwappt wieder mehr über uns zusammen. Wir sind in keiner Zeit, in der das Wissen sich automatisch mehrt und dann vom Himmel auf uns herabträuft.
Wie kann man sich denn vorstellen, wie das Ganze ausgeht, jetzt mal ganz pragmatisch, dass jeder Einzelne erleuchtet wird und irgendwann ist keiner mehr da, weil alle nicht mehr wiederkommen müssen? Oder es kommen mehrere zur Erleuchtung und leben anders und greifen nicht mehr nach weltlichen Dingen, sind nicht mehr gierig, verstehen, um was es wirklich geht und sind im Gleichgewicht und es löst sich dann als Ganzes auf, oder? Wird da irgendwas gesagt?
Da wird zu viel für heute gesagt. Ja? Aber die Kernaussage ist, dass all das, was ich auch geschildert habe, jetzt muss ich euch erschrecken nochmal, wir haben all das erlebt, nicht? Wir haben all das Leiden durchgemacht, nur eine andere Form von Unwissen war. Nur eine bessere Form von Unwissen, die uns sozusagen die Dimension des Traumes gezeigt hat, in dem wir sind. Und was der Buddha wirklich lehrt, ist ja auch die Welt, das Ich so zu durchschauen, dass sie nur Projektionen unseres Herzens sind. Und unseres Herzens ist schon falsch. Ja? Also wir begeben uns jetzt wieder in eine Richtung, wo man näher hinschauen muss. Ich kann das jetzt nur sozusagen als Aufgabe, als Merkposten hier nochmal sagen. Das, was der Buddha Erwachen nennt, ist ja auch etwas, was nicht mit dem Ende anfängt, sondern mit dem Anfang anfängt. Und der achtfache Weg, auf den komme ich ja immer wieder zurück. Der Buddha lehrt ja einen achtfachen Weg. Und der achtfache Weg endet mit dem Erwachen. Und dann weiß man, was Erwachen ist. Dann weiß man auch, was ein Buddha ist. Nicht? Was wir jetzt machen, sind Annäherungen. Sozusagen, sag's mal ein bisschen brutal, falsche Vorstellungen, die aber ein bisschen besser sind als die noch falscheren Vorstellungen, mit denen wir die ganze Zeit herumgewandert sind. Denn in seinen tieferen Belehrungen spricht der Buddha nicht mehr von Ich und Welt und Samsara und Wiedergeburt und Fortexistenz. Das sind alles Krücken, um uns zu helfen, in die Richtung des Erwachens zu gehen. In den tieferen Belehrungen spricht der Buddha nur von unpersönlichen Daseinsfaktoren, die sich verändern und wandeln und die Erscheinung, das Trugbild von Ich und Welt produzieren. Nur so viel dazu, damit du das Gespür bekommst, wo die eigentliche Aufgabe liegt. Hinzuwachsen, dass die eigentlichen Lehren des Buddha nachvollziehbar sind.
Lernen. Du hast am Anfang gesagt, man soll sich nur intellektuell und analytisch aufnehmen, und wenn man dann so hineinspürt, dann ist es einfach dieses, wie lange denn noch, was du auch erwähnt hast, und auch diese Aussichtslosigkeit in diesem Strudel, in diesem um sich selbst kreisen. Das war der eine Aspekt, und daraus, aus diesem Frust oder aus dieser Erkenntnis, resultiert natürlich der Tatendrang, um nach einer zu suchen. Und dann wird das Ganze auch positiv. Dann, der zweite Aspekt ist nochmal auf diese, du hast uns sehr schön linear vermittelt über Sprache. Und es kommt immer so linear rüber, wenn du was erzählst. Das ist über den Geist ist gar nicht alles möglich, aber wir haben jetzt auch gar nicht angesprochen. Also über Äonen haben wir gesprochen, wir haben nicht über andere Universen gesprochen, wir haben nicht über Paralleluniversen gesprochen. Auch den Aspekt, dass es vielleicht 10 Milliarden Menschen in 10 Jahren oder 20 Jahren sind. Wo kommen denn diese 3 Milliarden her? Lässt das gar nicht so klar in diesen Raum-Zeit-Geschichten überhaupt darstellen. Man bildet sich immer ein, das ist so klar und es ist so abgesteckt, aber das ist lange nicht.
Ja, nee. Ich bin dir sehr dankbar für diesen Hinweis, denn das erinnert mich an eine kurze Passage, die ich ausgelassen habe, heute Abend aus Versehen. Und die lauteten etwa so: Man kann ja als Mensch hier und jetzt schon sehen, dass diese zwei Hauptdimensionen unseres Erlebens, Raum und Zeit, Einbildung sind. Dass sie gar nicht real sind, sondern dass die erlebt werden, weil wir uns in diesen Unsinn hineinbegeben haben. Und der Buddha zeigt ja Formen der Meditation, wenn man die erreicht, in der Sammlung, Vertiefung, Entrückung, wie immer, dann kommt man hier und jetzt als Mensch in Erlebensdimensionen hinein, wo es weder Ich gibt, noch Welt gibt, noch Raum gibt, noch Zeit gibt, aber Erleben da ist. So, wenn man das hat, wenn man da drin steckt, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, dass das hier nichts anderes ist als die Ansammlung von Verrücktheiten. Ja? So heftig kann man das ausdrücken. Dann weiß man aus unmittelbarer Erfahrung, jetzt bist du wieder in einen Lebenstraum hineingetriftet, der nichts als die Ansammlung von Verrücktheiten ist. Wo ein Verrückter mit dem anderen kommuniziert, ein Verrückter versucht in diesem Irrenhaus, sage ich mal, einen Stillstand eine heile Situation zu erfahren. Und wenn man dieses Erlebnis hatte, und der Buddha leitet an, wie man das hat, dann kommt man genau auf die Antwort deiner Frage, wo der Ausweg ist. Nicht, ob du zuerst oder du zuerst und dann ich oder wir als Kollektiv und in welcher Reihenfolge das passiert. Da merkt man, dass es gar nicht darum geht, sozusagen den Traum zu einem besseren Ende zu führen, sondern aufzuwachen. Das heißt, aus dieser Dimension herauszukommen. Und das habe ich vorhin versucht zu schildern mit dieser Erde. Ja? Wir alle sind auf dieser Erde, bildhaft gesprochen, und versuchen jetzt da einen Anfang oder ein glückliches Ende zu finden. Und er sagt, ihr könnt ja probieren, wie ihr wollt. Es geht nicht, ihr müsst sozusagen euch in die Rakete setzen und raus hier. Und diese Form der Meditation, wenn ihr so wollt, der anschauliche Beweis dafür, dass es andere Erlebensformen gibt, in dem dieses Klein-Klein, diese Vielfalt, diese Dualität hier, dort, ich, Welt, ne, klein, groß, wo das überhaupt aufhört. Und diese Erlebenssituation ist auch von der inneren Erlebnisqualität, nicht von der Gefühlsqualität, eine solche, die uns alles vergessen lässt, was wir üblicherweise als Glück empfinden. So. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja? Das ist sozusagen von der Erfahrung her die Möglichkeit, mal zu schnuppern, wie wäre, wenn. Und letzter Satz dazu, auch diese meditativen Erlebensformen sind auch noch bedingt. Das heißt, sie vergehen auch wieder. Auch da muss man noch einen Schritt weiter gehen. Dass man das nie aus dem Blick gerät. Ja, dass es nie aus dem Blick gerät. Meistens sagt der Buddha, es geht noch weiter. Nur wenn man ganz am Ende ist, dann eben nicht mehr. Aber wir sind noch nicht mal so richtig am Anfang. Vielleicht vom Verstehen her, aber von der inneren Umstrukturierung, ja, von dem inneren Umbau unserer Person, unseres Verständnisses, da sind wir doch noch eher am Anfang. Und dieser Anfang ist das Ende der heutigen Stunde.
Einen
Satz hast du noch.
Paul Liebes sagt in einem Vortrag, wir sind Dilettanten der Existenz.